Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Plötzlich ist sie wieder da in der heimischen Politik, die Kommunistische Partei Österreichs. Nach Graz, wo die KPÖ-Politikerin Elke K. Bürgermeisterin ist, mischt die KPÖ Plus auch in Salzburg mit dem Bürgermeisterkandidaten Michael Dankl, der als etwas besonders sympathisch beschrieben wird. Die Kommunisten sind seit 1959 nicht mehr im österreichischen Parlament vertreten. In der kleinen außerparlamentarischen Linken, da hat sich die KPÖ immer wieder eingebracht, aber die breite Öffentlichkeit hat erst durch den Durchbruch in Graz überhaupt realisiert, dass diese Kleinpartei mit ihrer wechselvollen Geschichte nach wie vor aktiv ist. In der Nazi-Zeit, da haben die Kommunisten einen großen Teil des aktiven Widerstands gegen Hitler gestellt. Gleichzeitig war die KPÖ eine glühende Verehrerin Stalins. Sie hat lange gebraucht, mit dieser Bürde fertig zu werden. KPÖ-Erfolg in Salzburg, Lichtblick oder Irrweg, das ist der Titel, den wir dieser Sendung geben. Ich begrüße im Podcast-Studio des Falter Walter Bayer. Guten Tag.
Hallo.
Walter Bayer war viele Jahre Parteivorsitzender der KPÖ. Die europäischen Linken stellen ihn jetzt als ihren Spitzenkandidaten vor bei den Europawahlen. Und vor dem Mikrofon in Brüssel begrüße ich Lukas Mandl. Guten Tag.
Danke für die Einladung.
Lukas Mandl ist Europaabgeordneter der ÖVP. Er vertritt die Europäische Volkspartei im Europaparlament. Mit mir die Diskussion leiten wird meine Kollegin Nina Horacek, die ebenfalls im Studio hier in der Falter-Redaktion Platz genommen hat. Hallo Nina.
Hallo Raimund.
Erste Frage zur Orientierung an Walter Bayer. Die Europäische Volkspartei, zu der die ÖVP gehört, die ist bekannt, da ist auch die deutsche CDU dabei, aber die Europäische Linke, wer ist das? Was sind das für Parteien?
Es sind 40 Parteien aus allen Teilen Europas, Norden, Süden, Westen, Osten. Die prominentesten Vertreterinnen dieser Parteien sind die Linke in Deutschland, Syriza in Griechenland, Izquierda Unida Podemos in Spanien, die Linke in Slowenien, Rifondazione Comunista in Italien und so weiter und so fort.
Alle diese Parteien präsentieren den Walter Bayer als Spitzenkandidat für die Europawahl, aber nicht für die KPÖ und sie stehen auch auf keiner Liste einer anderen nationalen Partei. Wie geht das?
Also formell ist es so, dass die Funktion, um die sich die Spitzenkandidaten oder Kandidatinnen bewerben, die des Kommissionspräsidenten oder der Kommissionspräsidentin ist. Und auch Frau Ursula von der Leyen steht ja auf keiner nationalen Liste. Und persönlich möchte ich sagen, ich bin jetzt wirklich, nachdem ich jetzt langsam erfahre, wie zeitintensiv diese Aufgabe als europäischer Spitzenkandidat zu fungieren ist. Ich bin in 9 oder 10 Ländern bei Veranstaltungen innerhalb der Kampagne eingeladen, recht froh, dass ich nicht gleichzeitig auch eine nationale Wahlkampagne führen muss. Umso mehr, als die KPÖ mit dem Günther Hopfgartner ja auch einen ausgezeichneten Kandidaten hat.
Herr Abgeordneter Mandl, die Spitzenkandidatin der Europäischen Volkspartei für die Europawahlen ist die amtierende Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Jetzt muss ich Sie fragen, weil ich habe im Kopf, dass diese sehr wohl in Deutschland auf der Liste steht. Österreich, die ÖVP unterstützt Ursula von der Leyen als Spitzenkandidatin, aber wenn ich es richtig verstanden habe, nicht das Wahlprogramm der EVP und das als einzige christdemokratische Partei. Können Sie mir das erklären?
Zunächst danke für die Fragestellung, die mir die Gelegenheit gibt, einiges aufzuklären. Gewählt werden bei der Europawahl genau genommen 20 Abgeordnete, die die Österreicherinnen und Österreicher zu vertreten haben im nächsten Europaparlament und Europa voranbringen sollen, an der Gestaltung Europas sich beteiligen werden, hoffentlich konstruktiv. Punkt, das wird gewählt. Und je mehr von diesen 20 konstruktiv für Österreich und für Europa da sein werden, desto besser. Nein, Ursula von der Leyen steht auf keiner Liste für das Europaparlament, auch nicht in Deutschland. Sie möchte wieder Kommissionspräsidentin werden. Ich habe schon im Herbst vergangenen Jahres im ORF gesagt und auch bei anderen Gelegenheiten, dass ich sehr skeptisch bin zu ihrer Wiederkandidatur. Und im Herbst habe ich gesagt, aus der damaligen Sicht würde ich sie, sollte ich wieder ins Europaparlament gewählt werden, dort nicht wieder wählen. Sie hatte beim letzten Mal nur ganz wenige Stimmen Überhang im Europaparlament.
Darf ich es nur ganz kurz unterbrechen? Nur kurze Nachfrage, wenn ich es richtig verstehe. Sie haben gesagt, im Herbst haben Sie gesagt, Sie würden sie nicht unterstützen. Hat sich daran was geändert? Jetzt haben wir Frühjahr.
Genau, deshalb wollte ich die Chronologie weiter ausführen. Es gab dann im Herbst die jüngste Rede zur Lage der Union. Und dort hat Ursula von der Leyen in manchen Fragen sogar eine 180-Grad-Kehrtwendung gemacht, vor allem in Fragen der Verbotspolitik oder wie ich das nenne, der neuen Prohibition, in die wir Gefahr laufen zu schlittern. Und sie hat jetzt wieder die Kandidatur bekannt gegeben für die Funktion der Kommissionspräsidentin. Und zuletzt im Kurier habe ich gesagt, ich möchte, dass Worten Taten folgen und wörtlich, es wird noch viel Wasser die Donau hinunterrinnen, um zu sehen, ob Worten Taten folgen. Und dann wird zu entscheiden sein, seriös, und anders kann man das zum heutigen Zeitpunkt nicht bewerten, ob sie meine Stimme im nächsten Europaparlament bekommen wird, sollte sie überhaupt von den nationalstaatlichen Regierungen aufgestellt werden.
Aber es werden ja nicht nur Abgeordnete gewählt, es werden ja auch Ideen und Konzepte und Programme gewählt. Jetzt hat die Frau von der Leyen den Vorschlag gebracht, einen neuen Kommissar oder Kommissarin einzuführen, und zwar eine für Verteidigung. Ist das eine Idee, die Sie unterstützen?
Ich führe ja seit meiner frühesten Jugend viele auch politikwissenschaftliche Gespräche, und die repräsentative Demokratie, der Parlamentarismus in der liberalen Demokratie sieht vor, dass Abgeordnete gewählt werden, die hoffentlich Trägerinnen und Träger von Ideen sind und von Programmen und von deren Umsetzung, und die das hoffentlich machen, was sie vorher sagen. Also all das gehört, glaube ich, zur Demokratie, die nach Sir Karl Popper ja auch den Zeitablauf kennt, also dass die Zeit abläuft und irgendwann alles auf Null steht und wieder neu gewählt wird, ist auch ein Kennzeichen von Demokratie. Die Kommissionspräsidentin hat ins Treffen geführt, dass es ein Kommissionsmitglied für Verteidigung geben soll. Das ist völlig richtig, aber es ist überhaupt nicht hinreichend. Und ehrlich gesagt, bei denen, die sich vor allem mit Sicherheitspolitik befassen, zu denen ich gehöre, ist schon lange klar, dass es selbstverständlich jemanden für Verteidigung braucht. Derzeit ist das im sogenannten Mission Letter, also in der Funktionsbeschreibung des Hohen Außenbeauftragten und Außenkommissars der Europäischen Union, inkludiert wortwörtlich Verteidigung, auch schon seit Beginn dieser Periode. Insofern gibt es einen Verteidigungskommissar. Aber es wird noch viel mehr brauchen an strukturellen Veränderungen in der Europäischen Kommission, besonders, wie ich es immer formuliere, für ein Europa mit mehr Stärke nach außen und mehr Freiheit nach innen, im Sinne unserer Sicherheit und in der Verteidigung unserer Zivilisation und der Werte, die Europa ausmachen. Das heißt, auch die Europäische Kommission wird sich strukturell mehr nach außen orientieren müssen. In ihrer Zusammensetzung neben Verteidigung betrifft das auch den fairen Handel, auch die Entwicklungszusammenarbeit und auch bestimmte Weltregionen.
Herr Mandl, bleiben wir im Moment bei der Verteidigung. Walter Bayer, ist das nicht endlich unvermeidlich, dass sich die Europäische Union jetzt mehr um Sicherheit kümmert, auch um gemeinsame Sicherheit? Und ist das nicht ein Schritt, der jetzt auch über die Grenzen von Christdemokraten oder links oder rechts eigentlich eine Logik, auf die durch den russischen Krieg in der Ukraine und die russischen Drohungen geschaffenen Situation ist, ein Verteidigungskommissar für die Europäische Kommission?
Also ich halte das für eine glatte Themenverfehlung. Die europäische Integration ist in einer Vielfachkrise, und das beginnt also bei der Ökologie. Es ist Europa inzwischen der sich am schnellsten erwärmende Kontinent. Es geht über die wachsende soziale Ungleichheit. Und in der Situation ist Sicherheit vor allem als soziale und als ökologische Sicherheit zu definieren. Und zweitens gibt es auch die österreichische Perspektive aufs Problem. Österreich ist noch immer ein immerwährend neutraler Staat nach Selbstbekenntnis. Nebenbei gesagt, also nebenbei aus europäischer Sicht, wir haben in unser politisches Manifest für die Europaparlamentswahlen ausdrücklich die Würdigung der sicherheitspolitischen Besonderheiten der neutralen und paktfreien Länder aufgenommen, weil wir glauben, dass in der jetzigen angespannten internationalen Situation vor allem Friedenspolitik notwendig ist und diplomatische Initiativen und nicht horrende Aufrüstungsprogramme.
Aber es gibt einen Krieg, es gibt einen russischen Krieg in der Ukraine, es gibt russische Drohungen gegen den Rest Europas. Also ist da nicht der Schritt zu sagen, wir müssen gemeinsam die Verteidigung stärken durch eine Kommissarin oder Kommissar nicht viel gescheiter als jeder Nationalstaat macht seine eigenen Projekte?
Also jeder Nationalstaat mit Ausnahme von Österreich, Irland, Malta und Zypern sind die Mitglieder der Europäischen Union, Mitglieder der NATO. Also von einer nationalstaatlichen Strukturierung der Verteidigungspolitik oder der Militärpolitik ist ja sowieso keine Rede. Aber wenn Sie den Krieg in der Ukraine ansprechen. Also die russische Aggression ist ein eklatanter Bruch des Völkerrechts. 500.000 Tote, wer das verantworten oder rechtfertigen könnte, ist mir völlig unbegreiflich. Aber in der jetzigen Situation, wo dieser Krieg in einer Sackgasse mündet und im Übrigen das militärische Momentum auf der Seite der Aggressoren liegt, wird immer von der Europäischen Union eigentlich erwarten, dass sie politische und diplomatische Initiativen setzt, um diesem Gemetzel ein Ende zu setzen.
Aber müsste man nicht doch eigentlich als EU die Ukraine viel stärker unterstützen, weil sie ist ja das Land, das angegriffen wurde, völkerrechtswidrig und verteidigt sich. Sollte die EU dann nicht sagen, mehr investieren in den Schutz und die Verteidigung der Ukraine?
Also das Europaparlament hat vor zwei Wochen oder vor drei Wochen eine Resolution angenommen, in der heißt es wörtlich, wir müssen also selbst auferlegte militärische Beschränkungen aufgeben. Wir müssen für den Sieg der Ukraine alles tun und alle Waffen liefern, die irgendwie zu einem solchen Sieg führen können. Ich muss sagen, wir sind in diesem Krieg auf der einen Seite in einem Zustand des Einfrierens der Fronten. Das ist kein Bewegungskrieg mehr, sondern das ist ein Stellungskrieg. Es besteht die Gefahr einer Eskalation dieses Krieges, das haben Sie vollkommen richtig angesprochen. Es gibt Putin, der mit einem Atomkrieg droht, es gibt Macron, der Bodentruppen in der Ukraine stationieren will. Ich kann nur sagen, dass im Interesse der Völker der Ukraine, der Völker Russlands und der europäischen Völker liegt, jetzt mit diesem Irrsinn Schluss zu machen. Und dazu braucht es Politik und Diplomatie.
Herr Mandl, gibt es zu wenig Politik auf europäischer Ebene oder ist nicht in Wirklichkeit das Problem eher, dass die EU besorgt Waffen, finanziert Waffen, aber es geht alles viel zu langsam für die Ukraine?
Danke für Ihre Frage. Ich will in drei Dimensionen darauf eingehen. Erstens, wenn ich sage, es ist viel Schatten in der Amtsführung der aktuellen Kommissionspräsidentin, weshalb ich da auch zurückhaltend bin, dann gehört auch dazu gesagt, es ist viel Licht da. Und das Licht, das bezieht sich auf das Krisenmanagement, das gerade im Zusammenhang mit dem Putin-Russland-Angriffskrieg und vielfach auch im Zusammenhang mit den terroristischen Angriffen seitens der Palästinenser gut ist und gut funktioniert. Die Einigkeit Europas ist größer, als Putin angenommen hat, als die meisten in Europa selbst angenommen haben. Und auf dieser Basis scheint es mir wichtig zu sein, ins Treffen zu führen, dass selbstverständlich die Zivilisation, die Werte der Menschenwürde und der Freiheitsrechte gegen diese existenzielle Bedrohung, die Konfrontation, die Suche nach Konfrontation aus anderen Teilen der Welt für uns bedeutet, diese existenzielle Bedrohung ernst nehmen und uns und die kommenden Generationen dagegen wappnen. Es gibt dazu viel zu sagen. Ich werde auch gleich eingehen auf einige Punkte, die Walter Bayer genannt hat. Aber erlauben Sie mir auch zu sagen, dass das heutige Gespräch ja davon handelt, dass Kommunismus offenbar ein salonfähiger Begriff wird. Zumindest besteht die Gefahr und herrscht diese Bedrohung. Ich habe daher vor dem heutigen Gespräch spontan gestern einfach auf WhatsApp einige Kolleginnen und Kollegen aus ehemals kommunistischen Ländern Osteuropas angeschrieben und sie gefragt, wie sie das einschätzen und was ihre ersten Gefühle sind, wenn sie hören, dass in einem Land wie Österreich wieder Kommunismus, als wäre das seriös, diskutiert wird. Und ich bin selbst überrascht, dass alle geantwortet haben, aus drei verschiedenen Fraktionen, aus vielen verschiedenen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, Estland, Litauen, Kroatien, Bulgarien, Slowenien, Slowakei, Tschechische Republik und sie alle. Und wie gesagt, verschiedene Fraktionen, verschiedene Länder schreiben in klarsten Worten und mit ehrlicher Überzeugung davon, dass es für sie unvorstellbar ist, dass wieder, als wäre das seriös, ich sage es in meinen Worten noch einmal, kommunistische Vorschläge offenbar diskutiert werden. Ich mache das, weil ich gerne diskutiere, wirklich für mein Leben gern, auch das. Ich komme aus einer politischen Familie, in der etwa Erhard Buseck Druckmaschinen in osteuropäische Länder geschmuggelt hat, um dort die Freiheitsbewegung zu unterstützen, in der Zeit des Kommunismus dort und dergleichen mehr. Ich wurde seit letzter Woche von einem Portal, das vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes als rechtsextrem eingestuft wird, mehrfach angegriffen. Also offenbar leben wir in Krisenzeiten, das wissen wir. Aber offenbar bringen Krisenzeiten auch mit sich, dass politische Extreme wieder um sich greifen und die politische Mitte besonders unter Druck gerät. Aber umso wichtiger und wertvoller ist es, die politische Mitte auch hochzuhalten.
Aber vielleicht lassen wir den Herrn Bayer mal ganz kurz darauf antworten. Der Herr Mandl sagt, ganz viele Kolleginnen und Kollegen im EU-Parlament können es gar nicht glauben, dass es Kommunismus wieder ernsthaft diskutiert wird. Können Sie das nachvollziehen?
Erstens, irgendwie ist diese Art der Diskussionsführung so, wie ich sie seit 20 oder 30 Jahren nicht erlebt habe, weil man wird weder der Frau K. noch dem Herrn Dankl irgendeine Verstrickung oder auch nur die geringste Sympathie für Verbrechen, die im Namen des Kommunismus begangen wurden, nachsagen können. Zweitens, weil es ja auch die Zeit betrifft, in der ich KPÖ-Vorsitzender gewesen bin, ich glaube, sagen zu können, dass es keine Partei in Österreich gibt, die mit einem derartigen Rigorismus mit den eigenen Fehlern umgegangen ist. Sie müssen sich vorstellen, wir haben 10 Jahre darüber diskutiert und vor allem deswegen darüber diskutieren müssen, weil es ja um Menschen geht, die zum Teil in den Straflagern oder in den Lagern der Stalinisten festgehalten wurden und dort gelitten haben. Und um zu erarbeiten, in welcher Art und Weise es überhaupt denkbar ist, an den Idealen, die den Ausgangspunkt der kommunistischen Bewegung gebildet haben, festzuhalten. Und ich würde mir nur wünschen, dass andere Parteien von der FPÖ angefangen, aber wahrscheinlich hat auch die ÖVP einigen Bedarf, ihre eigenen geschichtlichen Wurzeln kritisch zu hinterfragen.
Aber Walter Bayer, der Kommunismus ist schon eine Katastrophe, eine der großen Katastrophen des 20. Jahrhunderts gewesen.
Ja, absolut.
Also ist es da nicht verständlich, dass, wie der Herr Mandl sagt, Abgeordnete aus verschiedenen Ländern sagen, bitte, um Gottes Willen, können wir uns nicht vorstellen, dass es ein Revival des Kommunismus gibt?
Also bis heute ist es übrigens so, dass ich in meiner Partei von manchen zumindest schief angeschaut wäre, weil meine Formel ist, dass es im 20. Jahrhundert 3 Jahrhundert Verbrechen gegeben hat, den Faschismus, den Kolonialismus und den Stalinismus. Und nebenbei gesagt, sind nicht wenige österreichische Kommunisten dem Stalinismus zum Opfer gefallen. Aber ich möchte auf der anderen Seite auch sagen, dass sie eben Bewegungen und kulturelle Traditionen auch weiterentwickeln und verändern. Also Sie sind in Brüssel, Herr Mandl, Sie gehen, nehme ich an, häufig über den Platz, wo ein Denkmal des König Leopold II. Aufgestellt ist, der in 10 Jahren 15 Millionen Indigene Bewohner des Kongo umgebracht hat und kein Mensch verlangt, dass das Königreich Belgien abgeschafft wird oder kein Mensch verlangt von der katholischen Kirche, dass sie sie umbenennt, weil nicht wegzuleugnen ist die Verstrickung in den Kolonialismus, die Verbrechen der Inquisition und so weiter und so fort. Also ich würde Sie ganz einfach bitten und auch den Kollegen und Kolleginnen, die Sie angeschrieben haben, mitzuteilen, dass der Kommunismus, den Sie vor Augen haben und der Kommunismus, wie er heute besteht, 2 vollkommen unterschiedliche Dinge sind.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Herr Mandl, können Sie dem das nachvollziehen, wie das Walter Beier argumentiert?
Lieber Herr Beier, wir sind Österreicher. Bei uns hat der nationalsozialistische Verbrecherstaat gewütet. Wir haben daher einen Eindruck auf unserem eigenen Boden davon, was ein totalitäres Regime anrichten kann. Wir haben diesen Eindruck nicht, was den Kommunismus betrifft, weil Christdemokraten und Sozialdemokraten zusammen es vermeiden konnten, dass nach dem Zweiten Weltkrieg Österreich auch kommunistisch geworden wäre. Wir müssen gerade deshalb aufmerksam zuhören, wenn Menschen aus ehemaligen kommunistischen osteuropäischen Staaten sprechen. Ich glaube, die können besser einschätzen, was unter dem Begriff kommunistisch zu verstehen ist, als etwas, das wir oder Sie konkret, Herr Beier, Ihnen heute transportieren wollen. Zweitens, als Sie den Kolonialismus angesprochen haben, ist mir bewusst geworden, dass ich mich zur Stunde beispielsweise gerade in Belgien befinde. Und dass wir sicher darin übereinstimmen, dass der Kolonialismus nicht nur eines der schlimmsten Verbrechen des 20. Jahrhunderts, sondern auch schon vorher war. Ich bin mir auch der Verbrechen in Belgisch-Kongo bewusst. Da kann Ihnen eines meiner Lieblingsbücher bei allem Horror nur empfehlen, Mario Vargas Llosa, Der Traum des Kelten, in dem sehr eindrücklich beschrieben wird, durch Tagebucheinträge authentischer Art eines britischen Diplomaten, was in Belgisch-Kongo los war. Also in Sachen Menschenwürde muss man jetzt Menschen der politischen Mitte nicht Lehren erteilen, aber man kann immer reflektieren und ausloten, wie man Menschenwürde besser verteidigt. Durch Kommunismus wird das nicht funktionieren. Tatsache ist, dass Sie Frau Kahr in Graz beispielsweise angesprochen haben, Herr Beier. Und die Frau K. hat selbstverständlich den Putin-Russland-Angriffskrieg relativiert. Und die Frau K. hat selbstverständlich den Palästinenser-Terror relativiert. Also offenbar ist sehr wohl kommunistisch drin, wenn kommunistisch draufsteht. Und meine Frage an Sie, Herr Beier, ist, wenn das nicht so ist, dass das, was die gesamte Menschheit und die Geschichtswissenschaft als Kommunismus kennt und versteht, wenn das nicht das ist, was die kommunistische Partei ihrer Art macht, warum heißt sie dann kommunistisch?
Herr Beier, vielleicht nur ganz kurz antworten. Ich würde auch noch gern wieder ins Jetzt kommen und weg von der Historie. Wir haben viele aktuelle Themen auch noch zu besprechen.
Aber jetzt Replik auf den Abgeordneten Mandl.
Also erstens, wenn Sie den Eindruck gewonnen haben, dass ich Sie belehren wollte, möchte mich entschuldigen, das lag nicht in meiner Absicht. Was den Totalitarismus der Nazi-Diktatur betrifft, meine halbe Familie ist in den KZs ausgerottet worden. Also mir ist das sehr nahe und darum geht mir auch nahe oder vielmehr, es stört mich sehr, wenn Sie vom Palästinenser-Terror sprechen. Also wir sprechen von einem Verbrechen und einem Terrorangriff der Hamas auf israelische Zivilistinnen, aber das sozusagen zu generalisieren, bedeutet eine gesamte Bevölkerung in Haft zu nehmen für die Verbrechen, die von einer terroristischen Organisation unternommen wurden. Und nebenbei gesagt möchte ich Ihnen sagen, auch hier gilt, nach 30.000 Toten im Gazastreifen wäre es doch an der Zeit jetzt, und das ist ja auch die weitest verbreitete Meinung in der Welt, zu einem Waffenstillstand, zum Austausch der Geiseln und zur Ermöglichung humanitärer Hilfe zu kommen. Glaube ich, damit ist das Thema auch für mich erledigt, zumindest in der jetzigen Diskussion.
Herr Beier, noch auch zur internationalen Situation. Herr Mandl sagt, es gibt einen Bias für Putin bei der Linken. Und das ist, wenn man die europäische Linke ansieht, fällt einem das schon auf. Also die französischen Linken haben in der französischen Nationalversammlung dagegen gestimmt, dass man eine Resolution, dass man die Ukraine auf die Dauer unterstützt. Es gibt in der deutschen Linken viele Stimmen, die sozusagen die Unterstützung der Ukraine in Frage stellen. Hier ist oft der Eindruck, also dass es gibt irgendwie versteckte Sympathien für den Putin, sowohl auf der Rechten als auch auf der Linken. Bei der Rechten versteht man das, weil der Putin ein ideologisch viele rechtsextreme Positionen vertritt. Bei der Linken versteht man das weniger. Warum immer diese Zeichen der Sympathien für Russland auf der Seite der Linken?
Also in Deutschland hat sie die Frau Wagenknecht von der Linken getrennt. Letzten Endes auch deswegen, weil die Sympathien in dieser neu gebildeten Partei für Russland größer sind als in der Partei, die tatsächlich die Linke ist. Und in der Partei, die ich repräsentiere, der europäischen Linken, also ist mir nicht im geringsten eine Sympathie für Putin irgendwie aufgefallen. Man darf ja nicht verwechseln, denn die Forderung nach Verhandlungen, nach Waffenstillstand und nach Rückzug der russischen Truppen sozusagen als eine Linie, die zum Frieden beitragen soll, mit Sympathie für den Aggressor. Man kann ja dem Papst nicht unterstellen, dass er Sympathie für Putin hätte oder dem brasilianischen Präsidenten. Ich glaube, dass in dem sozusagen schon ein Stück auch Diffamierung einer Position enthalten ist. Also ich persönlich habe überhaupt keine Sympathien für die Aggression oder für den Aggressor. Aber was mir einleuchtet ist, dass in der jetzigen Situation nach tausenden zerstörten Städten und hunderttausenden Toten und ein paar Millionen Menschen auf der Flucht, man sich darauf konzentrieren muss, zu einer politischen Lösung und zu einem Ende dieses Krieges zu kommen.
Herr Mandl, wie sehr sind diese Ideen, die schon auch weit verbreitet sind, auch über die Grenzen der Linken hinaus, auch präsent im Europaparlament bei anderen Fraktionen?
Sie sind in meiner täglichen Arbeit omnipräsent, sofern sie konstruktiv und realistisch sind. Natürlich ist das größte Ziel ein unblutiges Ende für diesen blutigen Angriffskrieg. Der erste und vorläufig einzige, der das herbeiführen könnte, ist der russische Machthaber mit seinem Clan. Es ist letztlich organisiertes Verbrechen, das da einen Staat führt. Und zur parlamentarischen Diplomatie gehört, dass wir selbstverständlich alles versuchen, um zum unblutigen Ende des blutigen Angriffskriegs beizutragen. Aber es darf keine Opfer-Täter-Umkehr geben. Es muss völlig klar sein, dass das eine existenzielle Bedrohung ist für unsere Zivilisation. Der Herr Bayer, und darauf wollte ich ja schon vor zwei Wortmeldungen eingehen, aber es ist gut, wenn es ein Hin und Her gibt, auch in der Diskussion, das macht es spannender, hat ja einige Punkte angeführt und einige weitere stehen im Wahlprogramm der europäischen kommunistischen Bewegung für diese Europawahl. Ich kann wirklich dem Herrn Bayer vermitteln, dass echte parlamentarische Arbeit in einer liberalen Demokratie aus Verhandlungen besteht, aus Reflexion, daraus einander zuzuhören und Kompromisse zu schließen, eben keine totalitären Antworten auf komplexe Fragen zu haben. Einfache Antworten auf komplexe Fragen sind auch meistens falsch. Deshalb kann ich Ihnen auch vermitteln, Herr Bayer, dass ich den Punkten, die Sie genannt haben, aus der jüngsten Resolution des Europaparlaments zum Putin-Russland-Angriffskrieg und der Landesverteidigung, nämlich den beiden Punkten, dass gewissermaßen keine Limits gesetzt werden dürfen für die Unterstützung der Landesverteidigung der Ukraine, nicht meine Zustimmung gegeben habe. Ich heiße es gut, auch als Österreicher, dass es diese Unterstützung der Landesverteidigung gibt. Gleichzeitig ist Österreich militärisch neutral und bei den Spitzenreitern, bei der humanitären Hilfe übrigens. Aber Österreich ist eben nicht politisch neutral und auch wir wissen, es braucht gegen einen solchen Angriff eine Verteidigung. Im Nahen Osten, lieber Herr Bayer, bin ich sehr aktiv und trete ein für eine Entmilitarisierung der Palästinensergebiete, für den Aufbau einer selbsterhaltungsfähigen Wirtschaft, dafür, dass die Region nicht mehr von der ganzen Welt alimentiert werden muss, dass es irgendwann eine Sicherheitsgarantie für Israel gibt und danach eine Zwei-Staaten-Lösung möglich werden kann, wenn der Antisemitismus endlich effektiv bekämpft wird in den Palästinensergebieten. Das ist ein weiter Weg, auch hier.
Herr Mandl, ich muss jetzt leider wieder das böse Krokodil spielen, das auf die Zeit schauen muss. Ich würde nämlich auch gerne noch ein anderes Thema ansprechen, das für Menschen sehr, sehr zentral ist. Man sieht in Graz, oder man sah in Graz, man sieht jetzt auch in Salzburg, dass die Kommunistische Partei mit einem Thema vor allem Punkte, das ist das Wohnen. Und wenn man sich das größere Bild anschaut in Europa, sei es in Spanien, aber auch in anderen Ländern, ist Wohnen als Grundrecht, leistbares Wohnen ganz, ganz zentral. Jetzt können Sie in Salzburg damit vielleicht punkten, in Graz konnten Sie damit punkten, Herr Bayer, oder Ihre Partei. Das ist Kommunalpolitik, das ist sehr weit weg von Europa. Die KPÖ möchte ja auch ins EU-Parlament kommen. In den Umfragen schaut es derzeit nicht so aus, aber haben Sie da ein Thema oder wollen Sie Wohnen auf die Europabühne bringen, wo die EU eigentlich keinen großen Einfluss hat?
Also das Problem ist, dass Europa relativ weit entfernt ist von den tatsächlichen Lebensbedingungen und Lebensinteressen der Menschen. Und ich glaube, dass es erforderlich ist, Europa in die Richtung zu drängen, sich mit diesen Sorgen wirklich auseinanderzusetzen. Und gerade was das Wohnen betrifft, also wir haben in unserem politischen Manifest, im Übrigen nicht der kommunistischen Bewegungen in Europa, weil unsere Partei aus linken, sozialistischen, linksgrünen Strömungen besteht, die zu keinem Zeitpunkt kommunistisch gewesen sind, diese pluralistische Partei. Aber in dem Manifest beginnen wir, was die Wohnungspolitik betrifft, damit, dass wir glauben, dass das Grundrecht auf Wohnen in die EU-Verträge, ins Primärrecht hineingeschrieben werden soll, um damit auch einen Rechtsanspruch der EU-Bürger und EU-Bürgerinnen zu konstituieren. Zweitens würden wir vorschlagen, dass die EU-Kommission eine Direktive beschließt, die die Nationalstaaten zum Beschluss von verbindlichen Mietzinsobergrenzen verpflichtet. Wir schlagen einen europaweiten Fonds vor, der die Finanzierung kommunalen Wohnbaus oder genossenschaftlichen Wohnbaus vermitteln würde. Wir verlangen die Regulation des Plattformvermietungsmarktes, also Airbnb und so weiter, weil in Städten wie Barcelona, Lissabon, Salzburg, Airbnb dafür verantwortlich ist, dass vor allem junge Leute keinen Wohnraum, keinen leistbaren Wohnraum vorfinden. Und das müsste Europa sein. Das ist der Sinn von Europa. Und man kann das jetzt also in alle anderen Bereiche auch runterdeklinieren.
Bleiben wir mal beim Wohnen. Herr Mandl, diese Idee Wohnen als Grundrecht, europäisches Grundrecht mit den dazugehörenden Elementen, ist das was etwas, womit Sie sich anfreunden könnten?
Also auch Wohnen ist ja ein Thema der politischen Mitte. Ich habe den sozialen Wohnbau hier im Europäischen Parlament vor einigen Jahren als Chefverhandler der Europäischen Volkspartei verhandelt. Ich konnte vor allem das österreichische Beispiel einbringen, das sehr gut funktioniert, wo es durch die Wohnbauförderung möglich ist, etwas zu schaffen, was, glaube ich, wichtig ist für eine zivile Gesellschaft friedlicher Art mit Zukunftsorientierung, nämlich Eigentum bei den Privaten. Und das ist das Ziel der Wohnbauförderung, das ist das Ziel der Unterstützung, vor allem von jungen Menschen, von jungen Familien, von denen, die durch Bildung und Arbeit etwas aufbauen, dass es gelingen soll, Eigentum zu schaffen. Das ist immer schwieriger geworden, auch durch die Wirtschaftsentwicklung insgesamt, aktuell durch die Inflation umso wichtiger ist, dass es sozialen Wohnbau gibt. Und gleichzeitig gilt es, dass in Zeiten, in denen eine Immobilienkrise da ist, und die ist ja da, die ist auch evident, die hat auch zu tun mit der Energiekrise, die hat zu tun mit der Inflation, die hat zu tun mit dem Mangel an Investitionen, worunter die Bauwirtschaft leidet, weil letztlich die Skepsis aufgrund von Entwicklungen wie Putin-Russland-Angriffskrieg, Terrorismus und dergleichen mehr, die Zurückhaltung bei Investitionen groß ist. Immobilienkrise ist immer auch gesellschaftliche Krise. Von gesellschaftlichen Krisen profitieren politische Extreme und da sieht man die Ergebnisse in Graz und Salzburg. Umso wichtiger ist es, seriös zu bleiben, in der Mitte zu bleiben, sachlich zu argumentieren und auch hier nicht einfache Antworten auf komplexe Probleme zu präsentieren.
Europa droht, das ist die allgemeine Sicht, und ein Rechtsruck bei diesen Europawahlen, der sich in den Nationalstaaten auswirken wird, der sich in vielen Bereichen auswirken wird. Die Rechten und Rechtsextremen sind in der Offensive. Und ihr Ziel ist eigentlich, die Union zu zerstören und zu einem zurück zum Primat der Nationalstaaten zu gehen. Bei der KPÖ, auch bei vielen Linken, ist es nicht ganz klar. Möchte man mehr Europa oder will man nicht doch auch in Bereichen, in denen man glaubt, dass man damit realisieren kann, ein Zurück zu den Nationalstaaten? Will man in Wirklichkeit als Linke, will die Linke mehr Europa oder will die Linke mehr Nationalstaat? Ist mir nicht ganz klar. Und wenn man die Politik linker Parteien, die Sie auch angesprochen haben, beobachtet, ist das auch nicht klar. Also die Linke in Frankreich hat man oft das Gefühl, also die möchte eigentlich möglichst viel französische Nation und möglichst wenig Europa.
Ja, aber davon ist nicht nur die Linke in Frankreich betroffen, sondern das ist offensichtlich ein Zug der französischen politischen Kultur. Die europäische Linke und auch ich persönlich halte einen Rückzug auf den Nationalstaat für völlig illusorisch. Aufgrund des Grads der objektiven Integration, wirtschaftlich, sozial, aber vor allem auch aufgrund der großen Probleme, vor denen wir stehen. Die Pandemie hat wirklich deutlich bewiesen, der Virus hat an keiner nationalen Grenze Halt gemacht. Und um konkret die Frage aufzugreifen, mehr oder weniger Europa, also ich glaube, es geht um die Qualität Europas. Das, was ich zum Beispiel zum Wohnen gesagt habe, würde ja bedeuten, mehr europäisches Engagement für sozialen Fortschritt. Ich bin auch der Meinung, dass wir, um mit der Ökologiekrise umgehen zu können, europäische Investitionen brauchen in grüne Jobs, um die Konversion finanzieren zu können. Das sind riesige Summen, dafür würden wir mehr Mittel und nicht weniger Mittel brauchen. Und ich glaube, dass einer der größten Fehler oder eines der größten Versäumnisse der Kommission von Frau von der Leyen darin besteht, dass der Eindruck entstanden ist, dass sozialer Fortschritt, soziale Gerechtigkeit und ökologische Umrüstung, ökologische Transformation in einem Gegensatz zueinander stehen. Das stimmt nicht. Und mit großer Trauer nehme ich zur Kenntnis, da bin ich in der Einschätzung vollkommen derselben Meinung vom Herrn Mandl, dass die Frau von der Leyen im letzten Jahr nachdem der Schock der Pandemie überwunden war, eine 180-Grad-Wende vorgenommen hat. Weg vom Green Deal, weg von ökologischen Transformationen, weg von der Finanzierung ökologischer Transformationen, großer europäischer Systeme, wieder hin zur alten und abgewirtschafteten Sparpolitik, die ja in den 10er Jahren so drastisch schlechte Ergebnisse gebracht hat.
Herr Abgeordneter Mandl, ist die EU unter der Führung von von der Leyen auf einem Kurs weg von mehr Sozialpolitik, weg von mehr Umweltschutz, weg von dem Green Deal? Das ist ein Eindruck, der jetzt nicht beschränkt ist auf den Walter Bayer.
Es gab noch nie so viel Umweltschutz in der Europäischen Union wie unter der Führung von der aktuellen Kommissionspräsidentin. Die Frage ist nicht das Ob, sondern die Frage ist die nach dem Wie. Es ist selbstverständlich, dass Europa vorangehen muss, darin dem Klimawandel zu begegnen. Wir sind mit sinkender Tendenz schon weniger als 5% der Weltbevölkerung. Die Menschheit wird dem Klimawandel aber gemeinsam begegnen müssen. Aber die Zukunftsform ist falsch. Man muss es in der Gegenwart sagen. Ich führe ins Treffen, dass tatsächlich die Europäische Union vorangehen muss, damit, dass die Menschheit dem Klimawandel begegnet. Wir sind nur 5% der Weltbevölkerung, schon weniger, mit sinkender Tendenz. Die Menschheit wird aber dem Klimawandel gemeinsam begegnen müssen, muss dem Klimawandel gemeinsam begegnen. Das heißt, Europa darf sich nicht isolieren im Weg, dem Klimawandel zu begegnen. Europa muss dem Klimawandel auf eine Weise begegnen, die attraktiv ist, die andere einlädt, den Weg mitzugehen, und braucht schon die eingangs erwähnte Stärke nach außen, um auch in diesem Bereich die Maßnahmen so zu setzen, dass andere Teile der Welt Europa dabei unterstützen, dem Klimawandel zu begegnen. Die Frage beim Klimawandel ist eben nicht die des Ob, das ist völlig klar, dass wir dem Klimawandel als Menschheit begegnen müssen, sondern es ist die Frage des Wie. Ja, und in der Frage des Wie gab es, würde ich sagen, Anpassungen in die Richtung eines Europa mit Stärke nach außen, in die Richtung eines attraktiven Herangehens an diese Aufgabenstellung, in die Richtung andere Teile der Welt mit einzubeziehen, weil sonst wird es nicht gelingen, dem Klimawandel zu begegnen als Menschheit. Und insgesamt war die Frage des Planeten, der Schöpfung, der Umwelt noch nie so präsent in der Europäischen Union wie unter der Führung von Ursula von der Leyen.
Herr Mandl, dieser bereits angesprochene Marsch der Rechtsextremen, der Vormarsch der Rechtsextremen, der nach der nächsten Europawahl ein ganz wichtiges Thema sein wird, damit umzugehen. Aus Ihrer Erfahrung sind die verschiedenen linken Parteien, die jetzt hier der Walter Bayer vertritt im Europaparlament, sind das nicht Kräfte, die man gewinnen muss und vielleicht auch gewinnen kann gegen den rechten Nationalismus, der auf Zerfall der EU aus ist?
Also wir haben ja im Europäischen Parlament schon bisher sowohl linksextreme als auch rechtsextreme Kolleginnen und Kollegen, die glücklicherweise beide nicht sehr groß sind in ihren Fraktionen und die kaum präsent sind in den Verhandlungen. Auch hier muss man ja wissen, alles, was in der Europäischen Union produziert wird, wird auf dem Verhandlungsweg produziert. Es gibt die große, breite Mehrheit der konstruktiven Fraktionen, Konservative, Volkspartei, Liberale, Sozialdemokraten und Grüne. Die haben alle Vertreterinnen und Vertreter, mit denen man immer wieder zu guten, ja, Kompromissen, aber das ist auch die Sprache der liberalen Demokratie, kommen kann, zumindest mit den meisten der Vertreterinnen und Vertreter dieser Fraktionen. Mit Linksextremen und Rechtsextremen gelingt das kaum. Und ich will dieses klare Zeugnis aus der laufenden parlamentarischen Arbeit auch ablegen, weil Bürgerinnen und Bürger wissen sollen, mit wem sie es zu tun haben, wenn man unterscheiden muss, und das ist in vielen Demokratien so geworden in den vergangenen Jahren auf dieser Welt, zwischen Konstruktiven, die aus meiner Sicht immer die Mehrheit bilden in der Bevölkerung, genauso wie im Parlament, wenn auch mit unterschiedlichen Schwerpunkten und manchmal auch unterschiedlichen Standpunkten, aber die konstruktiv bleiben auf der einen Seite und eben Destruktiven auf der anderen Seite. Und die Destruktiven findet man am ganz linken und am ganz rechten Rand des politischen Spektrums. Und das ist auch im Europaparlament so abgebildet.
Herr Bayer, sind Sie so ein destruktiver Genosse?
Na, mir wird schon ganz schwindlig vor lauter Destruktion. Ich kann aber vor allem Ihre Gelassenheit im Hinblick auf den Klimawandel nicht nachvollziehen, Herr Mandl. Also die jüngsten Daten, die wir erhalten, sagen, dass Europa der sich am schnellsten erwärmende Kontinent ist. Die Europäische Umweltagentur kennzeichnet das laufende Jahr, als das wärmste Jahr in den letzten 100.000 Jahren. Wir erreichen im kommenden Jahr bereits die 1,5-Grad-Schwelle. Die katastrophalen Auswirkungen können Sie in Griechenland, sogar in Deutschland mit den Flutkatastrophen beobachten. Wir brauchen nicht weniger, sondern wir brauchen mehr ökologische Transformation. Und wir brauchen nicht ökologische Rhetorik, sondern wir brauchen ökologische Taten. Und ich finde schrecklich, dass in Zeiten einer solchen Krise die Europäische Union, das Europäische Parlament beziehungsweise die Mehrheitsfraktionen im Europäischen Parlament sich mit der Kommission darauf geeinigt haben, den Stabilitäts- und Wachstumspakt wieder in Gang zu setzen, der die Nationalstaaten zu Einsparungspolitik verpflichtet. Wir bräuchten aber mehr Investitionen, wir bräuchten mehr öffentliche Dienste, wir bräuchten Investitionsprogramme, die vor allem der industriellen Umrüstung dienen. Wir brauchen sozialen Wohnbau. Und Sie können das als destruktive Kritik wahrnehmen, aber in Wirklichkeit ist es das, was die Europäer und Europäerinnen von der Europäischen Union erwarten. Und wir sollten uns alle nicht wundern, dass die Aktien der Rechtsextremen gedeihen, wenn die sozialen und ökologischen Anliegen der Menschen von der Politik systematisch ignoriert werden.
Kurze Replik, Herr Mandl.
Ja, es gedeihen ja zumindest auf lokaler Ebene in Österreich auf Ihrem niedrigen Level auch die Aktien des Kommunismus. Also auch Sie versuchen ja von Krisen durch politischen Extremismus zu profitieren. Zweitens, ich habe keine Gelassenheit. Ich glaube nicht, dass 5% der Weltbevölkerung allein dem Klimawandel begegnen müssen. Ich glaube, es müssen fast 100% sein. Dafür setze ich mich ein. Und was Sie gerade gesagt haben, wie sie es gesagt haben und worauf sie Bezug genommen haben, zeigt beispielhaft, warum Linksextreme ebenso wie Rechtsextreme im Europaparlament so isoliert sind, weil ihre Ausführungen hatten wirklich gar nichts zu tun mit meinen Hinweisen zur Sache. Es vergeht kaum ein Tag, jedenfalls keine Woche im Europäischen Parlament, in der wir nicht konstruktiv uns um die Umwelt kümmern, uns um Klimapolitik kümmern, offensiv vorangehen. Ich habe mehrfach gesagt, es geht nicht um das Ob, sondern um das Wie. Es geht um Innovation, es geht um Forschung, um Entwicklung, um Technologie. Eigentlich auch etwas, das Sie vorhin gesagt haben, Herr Bayer, nämlich dass grün und sozial zu sein keine Widersprüche sein müssen. Im Gegenteil, es geht darum, dass auch viel Positives gelingen kann, wenn nicht Verbotspolitik die Umweltpolitik ist, sondern innovative, kreative Technologie- und Innovationspolitik das ist. Und das machen wir hier praktisch und sachlich, ganz weit entfernt von extremem Populismus dieser oder einer anderen Seite.
Danke vielmals. Das war's diesmal im Falterradio. Ich bedanke mich
für eine lebendige
und hoffentlich auch aufschlussreiche Diskussion. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW zuhören, im Freirad Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Europäische Themen finden Sie regelmäßig im Falter. Ein Abonnement des Falter ist daher eine sehr gute Idee. Alle Informationen dazu gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Clara Gottsauner, Wolf betreut die Audiotechnik im Falter. Vielen Dank, Clara. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Sendung.
Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.